Hallo, dies ist mein Podcast Führen mit Herz und mein Name ist Alexander Schwedler. Heute möchte ich das Thema psychologische Sicherheit und damit zusammenhängend auch das Thema Mut noch etwas vertiefen. Und wenn ich von Führen mit Herz spreche, dann mag das vielleicht assoziieren, ja, das ist so ein bisschen weichlich und emotional. Das ist nicht der Fall, sondern wenn ich Führen mit Herz meine, dann meine ich immer, dass man zu der Logik und Klarheit und auch Schärfe des Kopfes, des Gehirns, dass man dazu das Herz hinzufügt, also dass man Herzqualitäten dem Kopf hinzufügt, also dass man quasi mit dem Herzen wahrnimmt, was der Kopf denkt und nicht alleine die Logik entscheiden lässt, sozusagen kalt ohne Herz, sondern dass die Logik weiterhin vollkommen natürlich genutzt wird, aber sie wird quasi mit der Empathie und der Wärme des Herzens überprüft oder begleitet. Und neuere Forschungen zeigen ja, wenn man den Zugang zum Herzen hat, hat man auch den Zugang zur Weisheit. Und manche sagen ja auch sogar den Zugang zur Zukunft, also eine gewisse Intuitionsfähigkeit, die das Herz hat. Und das sind alles sehr sinnvolle Dinge, die man im Geschäftsleben, im Business, im Unternehmen, in den Organisationen, dort, wo wir miteinander zusammenarbeiten, überall dort kann man diese Herzqualität sehr, sehr gut gebrauchen. Also so meine ich das. Nicht eine weichliche, romantische, rückwärtsgewandte Herzensqualität, sondern eine zukunftsfähige, zukunftsgewandte Herzqualität, die nicht nur vom Herzen aus den Kopf ergänzt, sondern andersrum auch, wo der Kopf, wo die Logik, wo unser Denken mit größter mathematischer Klarheit die Gefühle des Herzens, die Gefühle insgesamt wahrnimmt, ordnet und auch führt. Also ein gegenseitiges Wechselverhältnis zwischen Herz und Kopf, welches dann wiederum zu Handlungen führen kann, die aus Empathie geschehen, die aus Klarheit und Empathie geschehen. Also so meine ich das, wenn ich davon spreche oder wenn auch der Podcast hier Führen mit Herz heißt, dass man Klarheit mit Empathie verbindet. Oder nochmal anders gesagt, dass man die sogenannten harten Entscheidungen, die wir ja auch immer mal wieder treffen müssen, die schwierigen Entscheidungen, dass wir die nicht mit Härte und Kälte nur führen, sondern dass wir die oder fällen, dass wir die mit Klarheit und Empathie durchdringen. Also Licht und Wärme könnte man auch sagen an der Stelle, sodass die Entscheidungen auch im Sinne eines humanistischen Weltbildes sind, im Sinne von menschlichem Handeln, weil das ist ja, was wir alle anstreben, dass wir nicht nur die Ökologie meistern bzw. den Klimawandel bekämpfen und ökologisch handeln, sondern bei diesem ganzen Thema Ökologie auch den Menschen mit berücksichtigen. So, also das war eine lange Einleitung zu dem Fragenkomplex und Thema Führen mit Herz. Jetzt zum Thema psychologische Sicherheit und Mut. Also die Kernfrage hier ist ja, wie stelle ich als Führungskraft in meinem Team diese sogenannte psychologische Sicherheit her? Ein Wort, das hier einfacher ist, ist natürlich Vertrauen. Das charakterisiert einen ganz wichtigen Aspekt dieser psychologischen Sicherheit. Aber die psychologische Sicherheit ist gemeint, dass da noch viel mehr andere Aspekte mit hineinspielen. Also, wie ermutige ich meine Teammitglieder als Führungskraft? Wie ermutige ich die immer wieder, auch Missstände anzusprechen oder den Status quo in Frage zu stellen? Und ich denke da an viele Situationen, die ich teils selbst erlebt habe, von denen ich höre, die auch immer wieder passieren, dass meinetwegen jemand in einem Meeting mit 10, 12 anderen ja, vielleicht nicht so geschickt und nicht so schnell ist, den Beamer und den Laptop oder den PC zu benutzen. Alle sehen es, die Person ist ein bisschen aufgeregt und plötzlich schießt es hinten aus der Ecke. Der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin sitzt auch im Raum und schnauzt den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vor allen anderen an und sagt sowas wie, mach doch mal schneller oder hast es immer noch nicht gelernt. Ja, irgendwas Beleidigendes, irgendwas Genervtes. Und ja, vor allen anderen. Wir kennen alle die Situation, aber machen wir uns jedes Mal klar, was das bedeutet für diese Person. Denn jetzt entstehen ja folgende Situationen. Also oft ist das doch so. Jetzt ist diese Person, die da am PC sitzt und vor allen anderen bloßgestellt wurde, warum auch immer, die ist jetzt erschrocken, die schämt sich. Die ist also nicht mehr ganz bei sich. Das Herz schlägt hoch, der Blutdruck steigt, der Kopf mag rot werden, vielleicht nicht der Kopf, aber dann der Hals. Jetzt ist die Person für mehrere Stunden nicht mehr ganz bei sich und nicht mehr voll leistungsfähig. Das muss man sich halt klar machen, wenn solche Situationen passieren. Oder ich höre es ja auch aus Krankenhäusern, aus anderen Unternehmen, wo großer Stress heute herrscht. Wegen Corona natürlich, und man kann das ja auch verstehen, aber man muss die Wirkung sich klar machen, nicht? Wo unglaublich viel gemotzt wird, geschimpft wird, wo die Chefs morgens erstmal anfangen rumzuschreien, wo die ganze Stimmung versaut ist für den ganzen Tag und jeder natürlich damit zu tun hat, dass nun diese schlechte Laune von dem einen auf den anderen und auf mich übergegangen ist und ich die jetzt in mir habe und ich musste ja auch irgendwo loswerden. Also trete ich wieder jemand, der unter mir hierarchisch ist und behandle diese Person dann auch wieder nicht ganz richtig. Also das ist ein großer Kreislauf von Missständen, die sich emotional unglaublich negativ auswirken, die ganz viel Energie und Kraft kosten. Und das machen sich die Menschen nicht klar, dass jedem, dem das passiert, dass der für mehrere Stunden jetzt in seiner Leistungsfähigkeit gehemmt ist oder gebremst ist oder weil man nicht mehr ganz bei sich ist, weil man sich erstmal wieder beruhigen muss, sich fassen muss, weil man verletzt ist, weil man sich schämt, weil man wütend ist. Alle diese Gefühle kosten unglaublich viel Kraft und bewirken fehlerhaftes Handeln im Nachfolg, also im Verfolg. Ja, also um solche Situationen geht es, aber es geht natürlich auch um Situationen, wo im Prinzip sehr gut miteinander zusammengearbeitet wird und nur ab und zu mal das ein oder andere passiert. Und da ist ja dann schon wieder die Frage, ja, wie viel wird eigentlich zurückgehalten von dem, was man aussprechen müsste? Also zurück zu der Frage, wie gelingt es der Führungskraft, die psychologische Sicherheit im Team so herzustellen, dass Missstände, dass Fehler, dass eigene Fehler, dass die Fehler der anderen einfach auf den Tisch kommen, sachlich angesprochen werden, mit Humor, mit sportlichem Ehrgeiz, ohne dass man beleidigt ist. Wie können auch alle dafür die richtige Sprache lernen? Dafür gibt es ja die gewaltfreie Kommunikation. Ja, dass man die Dinge einerseits auf sich bezieht und andererseits sachlich bleibt und die Dinge nicht persönlich ausspricht, nicht beleidigend, sich nicht darüber aufregt, wenn es gar nicht nötig ist, sondern wenn man einfach sachlich sagen kann, was nicht gut lief und so weiter. So, und jetzt komme ich auf Timothy Clark, der hat ein Buch geschrieben zum Thema psychologische Sicherheit. Und er hat auch 4 Schritte, die sind ein bisschen anders, wie ich sie im vorigen Podcast dargestellt habe. Und das ist gar nicht schlecht, weil das ist auch Teil meiner Arbeitsweise, dass ich die Dinge, dieselben Dinge von verschiedenen Blickwinkeln aus anschaue und nicht sage, das eine ist richtig oder das andere ist falsch, sondern einfach verschiedene Aspekte der gleichen Sache herausarbeiten möchte. Und Timothy Clark spricht also von 4 Schritten. Der erste Schritt ist, dass wir uns als Teil des Teams fühlen. Also erster Schritt, sich als Teil des Teams fühlen, sich dazugehörig fühlen. Der zweite Schritt, eine sichere Lernumgebung schaffen, eine Fehlerkultur schaffen, sodass wir miteinander Fehler machen dürfen, aber diese auch miteinander natürlich so schnell wie möglich bearbeiten, sodass prozessual diese Fehler möglichst nicht mehr auftreten. Das war der zweite Schritt, eine sichere Lernumgebung. Der dritte Schritt, sich sicher fühlen, etwas beizutragen. Also ein bisschen ähnlich wie der zweite Schritt, aber dass ich gerne etwas beitrage, dass ich, wenn ich mich als Teil des Teams fühle, dass ich mich auch als Teil des Ganzen fühle und dazu etwas beitragen kann und das auch gerne tue. Und viertens, sich sicher fühlen, den Status quo zu hinterfragen. Das ist dann sicherlich die Krönung oder die, ja, wie sagt man, das ist dann, wenn die ersten drei Bedingungen da sind, dann kann das vierte auch geschehen, weil den Status quo zu hinterfragen erfordert Mut. Und darum geht dieser Podcast über die psychologische Sicherheit und Mut. Und wie kommen wir schlussendlich zu diesem Mut, dass wir in Situationen, so wie ich sie eingangs beschrieben habe, dass da jemand den Mut hat und sagt zum Chef, zum Vorgesetzten, egal wer es ist, und sagt, naja, das ist aber doch jetzt nicht okay, diesen einen Menschen vor allen anderen auf diese Art bloßzustellen. Und dann kann man immer dazu sagen, ja, sachlich kann man ja reden, und aber nicht auf diese Art und Weise, sodass es verletzend und schamweckend wirkt und so weiter. Ja, also das sind diese vier Schritte. Und dann bringt er einen weiteren Punkt, dass man eben diese vier Schritte tut und lebt, ohne Angst zu haben, dass man dafür ausgelacht wird oder dass jemand über das eigene Verhalten zynische Bemerkungen macht oder dass man sonst in irgendeiner Weise dafür bestraft wird. Also, ihr ahnt schon, das sind unheimlich viele Aspekte, die da auftauchen. Wer ein paar Jahre Arbeitsleben hinter sich hat, insbesondere auch in größeren Organisationen, der weiß, was gemeint ist, dass man eben den Status quo hinterfragt, ohne Angst zu haben, ja, dass man dafür ausgelacht wird oder dass die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte ja, das sich notiert in sein Notizbüchlein sozusagen, in ihr Notizbüchlein, das sammelt und dann alles hervorholt am Ende im Jahresgespräch und damit eine Gehaltsdiskussion verbindet, um quasi die Erwartung, das Gehalt zu erhöhen, damit ausbremst. Ja, das kennen wir ja alle, dieses Spiel. Oh, ja, also jetzt gehe ich nochmal zu den vier Punkten und gebe noch ergänzende Aspekte zu diesen vier Punkten. Der erste Punkt war ja, sich als Teil des Teams fühlen. Wie stellt man das her? Also die erste Bedingung dafür ist erstmal zuhören. Ich habe das ja im letzten Podcast auch schon erwähnt. Zuhören kann man ja auf verschiedenen Ebenen. Also auch da wieder vier Punkte. Die erste Ebene wäre, ich höre gar nicht zu, sondern ich warte, bis der andere fertig ist, bin dabei, mir meine eigene Rede zu überlegen. Unterbrech den anderen in dem letzten Satzteil sozusagen, bevor der aufhört, und bring meinen eigenen Punkt rein. Viele Unterhaltungen passieren ja auf diese Art. Das ist also eine Unterhaltung, die eigentlich keine ist, wo man sich nicht zuhört, sondern wo man eigentlich nur spricht und widerspricht und widerspricht. Dann die zweite Ebene des Zuhörens, dass wir auf der Informationsebene zuhören. Das können wir sehr gut, Informationen austauschen, dazu PowerPoints oder sonstige Dokumente erstellen, berichten, Informationen ja, verstehen, darüber diskutieren, das können wir gut. Die dritte Ebene des Zuhörens wäre jetzt, dass wir auf der emotionalen Ebene zuhören. Also wenn jemand spricht, welche Emotionen schwingen mit? Das ist schon schwieriger. Ich hatte neulich in einem Coaching die Frage, ja, wie nehme ich denn Gefühle des anderen wahr? Wie geht denn das? Worauf schaue ich denn da? Also da kann ich zum Beispiel ja auf Reaktionen im Gesicht schauen, ich kann auf die Hautfarbe schauen, Ich kann schauen, wie ist die Stimme? Ja, ist die Stimme tief und ruhig? Und ist der Atem ruhig oder geht die Stimme hoch und zittert etwas vielleicht? Und wie ist die Gestik? Und dann ist ja die Kunst, dass man jetzt nicht vorschnell zu Urteilen kommt und sagt, ah ja, diese Handbewegung zeigt also dies und jenes Gefühl oder so. Das ist ja Quatsch, das ist so einfach. Sondern man nimmt diese Art von Signalen, um dann sich zu überlegen, was liegt dahinter? Warum ist diese Emotion da? Vielleicht ist es einfach Begeisterung und in Aktion sein und hat weiter auch gar keine Bedeutung. Also man muss es auch nicht überbewerten. Aber das ganze Thema auf Gefühle achten, Gefühle wahrnehmen, Gefühle einordnen können, dem anderen auch zeigen, hey, ich kann deine Gefühle wahrnehmen und ich kann wertschätzen und akzeptieren, dass du solche Gefühle hast und ich kann dir das Gefühl geben, ich bin irgendwie bei dir damit und kann dich verstehen. Das sind ja unheimlich wichtige Dinge, um auch den anderen, die andere emotional in schwierigen Situationen zu unterstützen. Und immer auch wenn dann seitens der Führungskräfte Angst sichtbar ist, nicht, dann wissen ja sofort immer alle anderen, dass das schwaches Leadership ist. Aber wie gehe ich denn selber mit der Angst um? Und wie beobachte ich das als Führungskraft und wie kann ich da zu einem wertschätzenden, unterstützenden Coach werden, sodass die Menschen sich getragen fühlen? So, das alles spielt hinein in das Zuhören. Das war jetzt die dritte Ebene des Zuhörens. Und die vierte Ebene des Zuhörens ist, dass ich auf die Intention höre. Also jemand sagt A, tut B. Dann kann ich feststellen, du hast A gesagt, aber deine getane Auffassung ist eigentlich B. Also da klappt was auseinander. Wie oft können wir nicht bei anderen beobachten, ja, dass jemand etwas sagt und das aber nicht tut. Und nun wäre ja die Kunst des Leadership, das auch bei mir selbst zu beobachten und festzustellen, wo sage ich was und tue es dann aber nicht. Und ja, hier geht es also darum, auf die tiefere Intention zu hören und das ist gar nicht so leicht. Die kann ich manchmal eben sehen in dem, was der andere tut. Dann sehe ich, aha, das ist also, was er oder sie eigentlich gemeint hat. Gesagt hat sie aber was anderes. Also die Intention ist hier irgendwie das dünnste Element, aber ja, das erfordert Übung, das zu hören. Und es tut gut, wenn man im Team Zuhörübungen macht, um auf diesen drei oder vier Ebenen zuzuhören. Das geht sehr gut in Kleingruppenformaten, wenn zum Beispiel einer spricht und zwei oder drei hören zu. Wenn man jetzt drei hätte, dann könnte eine Person auf das Denken, auf die Information hören, dann könnte die zweite Person auf die Emotion hören und die dritte auf die Intention hören und danach das sich gegenseitig reflektieren. Wer hat was gehört? Und das reihum machen, so dreimal und oder viermal in dem Fall. Ja, das sind Anregungen für Übungen, um Zuhören zu üben. So, gutes Zuhören als eine der Bedingungen für den Punkt 1 von Timothy Clark, dass man sich als Teil des Teams fühlt. Jetzt zum Punkt 2, eine sichere Lernumgebung schaffen. Was kann man da bedenken? Wenn wir Dinge tun, machen wir ja auch Fehler. So, diese Fehler dürfen auf den Tisch kommen. Und wenn wir ein gutes Team sind, dann beleidigen wir uns nicht, dann sind wir auch nicht scheu, sondern dann bringen wir das auf den Tisch, dann sagen wir am besten schon selbst, ja, ich habe das gestern an der und der Stelle gut gemacht, aber da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt und das war nicht gut. Dann können die anderen sagen, das hat an der Stelle eigentlich niemand gemerkt, aber an einer anderen Stelle würde ich empfehlen, das so und so zu machen. Dann kann ich wieder sagen, aha, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber vielen Dank für diesen Tipp. Und das sind Tipps wie, sprech doch ein bisschen langsamer an der Stelle oder hebe die Hand hier oder mach dies oder jenes. Also ganz praktische Dinge, die niemals persönlich sind. Also nicht, es geht nicht darum, mich oder dich zu verändern als Person, sondern es geht darum, die besten Handlungsweisen zu finden, die für das Ganze förderlich sind. Und hier gibt es einen ganz hilfreichen Gedanken, den man sich überlegen kann an der Stelle. Also eine sichere Lernumgebung schaffen und Fehlerkultur leben, dass man einerseits den intellektuellen Diskurs fördert, also die Kopfdiskussion, sage ich mal, das Brainstorming, die Ideen, die einbringen, dass man hier Diskurs fördert, also so viel verschiedene Meinungen wie möglich. Hier spielt ja auch rein, dass wir immer wieder als Teamleitung bedenken müssen, dass jeder im Team ungefähr gleich lang sprechen sollte. Weil dann kommen alle zu Wort, dann kommen alle Aspekte auf den Tisch und dann werden die nächsten Schritte und Entscheidungen am reichhaltigsten und am besten. Also den intellektuellen Diskurs fördern auf eine gute, sachliche, humorvolle, sportliche Art und gleichzeitig, und das ist der Widerspruch, den sozialen Zusammenhalt fördern. Also dass wir uns empathisch, gefühlsmäßig als Menschen, als Team dabei näher kommen und uns nicht dabei distanzieren müssen. Also das Sachliche, auf dem sachlichen Gebiet, auf dem Gebiet der Information, des Brainstormings, den Diskurs fördern und auf dem emotionalen Gebiet den Zusammenhalt fördern. Ganz wichtig. Also das ist eins der Paradoxien. Das ist ja auch ein Begriff im Leadership, den wir in den letzten Jahren gelernt haben. Führung und Management in der heutigen Zeit ist niemals klar. Ja, es geht selten darum, dass A oder B richtig ist. Es geht vielmehr oft darum, dass beides richtig ist und ich zwischen beiden eine gesunde Balance finden muss. Oder wie in diesem Fall, dass eben ich hier eine Paradoxie habe, dass ich einerseits Diskurs fördere, also Meinungsverschiedenheit, so nach dem Motto, sag doch mal, du bist doch anderer Meinung, sehe ich doch an, sprich's doch aus. Und so, dass das Spaß macht. Und gleichzeitig, dass wir dadurch den sozialen Zusammenhalt fördern und uns nicht weiter auseinander bewegen. So, das war Anmerkung zu Punkt 2. Jetzt noch eine Anmerkung zu Punkt 3 und zu 4. Also zu Punkt 3, sich sicher fühlen, etwas beizutragen. Das heißt also, dass ich eine Haltung im Team herstellen muss als Führungskraft, dass es natürlich darum geht, dass ich meine Aufgabe gut erfülle. Das ist klar, aber dass ich vor allen Dingen auch Freude daran habe, wenn die anderen ihre Aufgabe gut machen. Also, dass wir den Erfolg der anderen feiern, dass wir uns gegenseitig unterstützen, sich zu zeigen, dass der andere, die andere sich auch zeigt, dass Mut da ist, sich in seinen besten Fähigkeiten zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen, die Aufgabe zu erfüllen, das gut zu machen, daran Spaß zu haben, darin auch zu glänzen und dass die anderen sich darüber freuen. Und dass die Führungskraft, dass die Teamleitung dies fördert, also in jedem Moment den ganzen Tag durch diese Haltung lebt. Und auch hier wieder, wenn man immer wieder darauf achtet, dass jeder ungefähr gleich lang spricht, kann man immer jeden erneut auffordern, also insbesondere die stillen Aufforderungen und die etwas leichter Sprechenden, denen sagen, komm, warte mal einen Moment, lass mal die anderen sagen, also damit jeder zu Wort kommt und dass wir uns im Prinzip über jede Wortmeldung und jeden Beitrag freuen. Also das ist Punkt 3, der dazu führt, dass man sich sicher fühlt, etwas beizutragen und dass man gerne etwas beiträgt. Ja, und zum letzten Punkt, sich sicher fühlen, den Status quo zu hinterfragen, dazu braucht es Mut. Und wie finde ich diesen Mut? Was wir gut kennen, ist, dass wir den Mut vielleicht nicht haben, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass wir das nicht sagen, dass wir denken, naja, ich mach's morgen besser, dann ist der Fehler von heute auch schon wieder vergessen. Manchmal ist das ja auch okay. Aber wenn Missstände da sind, wenn über andere gelästert wird, wenn, das kann ja auch eine Regel werden, dass wir nicht schlecht über andere sprechen, wenn sie nicht im Raum sind. Wie oft ist es so, dass wenn jemand aus dem Raum geht, wird über diese Person gelästert? Und das weiß auch jeder und tut auch jeder, aber keiner greift ein, keiner hat den Mut zu sagen, das zieht uns doch nur runter. Das wirkt doch auch auf mich schlecht, wenn ich über den anderen schlecht rede. Also wie finden wir in alltäglichen Situationen Mut, das anzusprechen, was nach unserem Gerechtigkeitsgefühl, nach unserem Gefühl für gute Leistung, für gutes Verhalten, was dementsprechend ein Missstand ist. Wie finden wir da den Mut, diese Dinge anzusprechen? Und hier spielt dann auch das Thema Innovation rein. Wenn dieser Mut da ist und wenn die Scheu weg ist, wenn ich mich also sicher fühle, den Status quo zu hinterfragen, damit sind ja nicht nur Missstände gemeint, sondern vor allen Dingen auch Prozesse, wie sie ablaufen, zu hinterfragen, ob sie nicht anders, viel besser durchgeführt werden können. Ja, also damit ist auch gemeint Out-of-the-Box-Thinking, also das Denken in ganz neuen Strukturen. Und so entsteht dann eben Innovation und Verbesserung. Ja, und als Teamleitung auch hier immer wieder die Mutigen unterstützen, die den Mut haben, diese Dinge auszusprechen. Ja, soweit für heute dieser Podcast. Ich weiß, das Thema Mut habe ich noch etwas dünn besprochen. Ist ein großes Thema. Ich werde mich weiter damit beschäftigen und auch in Zukunft in weiteren Podcasts das Thema Mut auch nochmal weiter vertiefen. Vielen Dank fürs Zuhören und schreibt mir gerne, wenn euch dieser Podcast gefällt. Wenn ihr an bestimmten Themen interessiert seid, die ihr von mir vertieft hier hören wollt.